Guten Morgen miteinander. Vom Verlangen, die Beziehung zu der wunderbaren Person des Heiligen Geistes zu vertiefen. Ja, wir steuern mit ganz großen Schritten auf Pfingsten zu und wir möchten eine spannende Miniserie über den Heiligen Geist in Angriff nehmen. Ja, theoretisch wissen wir vielleicht recht vieles über den Heiligen Geist, aber in der Praxis können wir da alle noch ganz viel lernen, meine ich. Mein ehemaliger Gemeindeleiter Werner Kniesel, für mich ein ganz großer Gottesmann, hat geschrieben, ich habe viel über den Heiligen Geist gepredigt und sogar ein Buch darüber geschrieben. Aber ihn wirklich kennengelernt und in eine lebendige Beziehung mit ihm hineingefunden, habe ich erst später. Viele Gottesmänner und Gottesfrauen aus der Bibel und aus der Kirchengeschichte haben uns aber zeugnishaft vorgelebt, dass es möglich ist, in eine gewaltige Dimension einer dynamischen, einer faszinierenden Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit der wunderbaren Person des Heiligen Geistes hineinzuwachsen. Jesus hat gesagt in Apostelgeschichte 1,8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst in der Welt. Smith Wigglesworth, ein einfacher Spengler, war in der Tat ein pfingstliches Phänomen. Und ein Apostel des Glaubens. Durch seine ganz vertraute Beziehung mit dem Geist Gottes lag eine ganz erstaunliche Salbung auf ihm, so dass tausende dokumentierte, spektakuläre Wunder und Heilungen stattfanden, wo immer er hinging, und tausende haben Jesus als ihren Erlöser kennengelernt. Überall, wo Smith Wigglesworth hinreiste, wo er diente, wurden die Menschen von ihren Sünden überführt. Als er eines Tages ein Lebensmittelgeschäft betrat, um dort einzukaufen, da fielen drei Personen um Vergebung flehend auf ihre Knie. Bei einer anderen Gelegenheit ging Smith an zwei Frauen vorüber, die auf einem Felde arbeiteten, und er rief ihnen zu, seid ihr errettet? Und hatte kaum seine Frage beendet, als die beiden Frauen ihre Körbe fallen ließen und zu Gott schrien, die Gegenwart des Heiligen Geistes hatte sie von ihren Sünden überführt. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Apostel Diakonen berufen hatten, nach dem Kriterium, es sollen Männer von gutem Ruf und voll Geistes und Weisheit sein. Einer dieser war dann Philippus. Nach dem Ausbruch der ersten großen Christenverfolgung floh er nach Samaria. Er verkündete dort das Evangelium und erlebte, wie Lahme und Krüppel geheilt wurden, wie viele unreine Geister aus Besessenen ausfuhren. Magier bekehrten sich. Menschen wurden getauft im Heiligen Geist und die ganze Stadt wurde von großartiger Freude erfüllt. Eine unbeschreibliche, faszinierende Erweckung hatte die ganze Stadt erfasst. Philippus hatte es gelernt, auf die feine Stimme des Heiligen Geistes im Alltag zu hören und zu unterscheiden. Und so sagte einmal der Geist zu ihm, mitten in dieser gewaltigen Erweckung, los Philippus, mach dich auf, geh in die Wüste und dort in der Einsamkeit habe ich eine neue Aufgabe für dich bereit. Ja, ich hätte wahrscheinlich gesagt, geh hinter mich, Satan, du willst mich nur vom Ort wegtreiben, wo ich eine ganz wichtige Leitungsaufgabe erfülle in dieser Erweckung. Aber Philippus gehorchte der Stimme des Heiligen Geistes. Er traf in der Einsamkeit der Wüste einen ranghohen Diener der Königin Äthiopiens, der sich sogleich bekehrte Und so hat er das Evangelium für das erste Mal nach Afrika exportiert. Auch Petrus, der einst kläglich versagt hatte, lernte es wunderbar, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten und auch auf seine Stimme zu hören. Und so kam das Evangelium zu den Heiden. Tote wurden auferweckt, Dämonen wurden ausgetrieben. Und wenn er vorüberging und sein Schatten auf kranke Menschen fiel, die man auf Bahren neben den Weg gelegt hatte, dann wurden diese alle geheilt. Oh ja, wir preisen den Herrn, wir danken ihm für alles, was auch wir schon erleben dürfen mit dem Geist Gottes. Aber wer immer hungrig und durstig danach ist, seine Gemeinschaft mit dem Geist Gottes zu vertiefen, der kann da ganz bestimmt noch viel Land einnehmen. Wer ist diese wunderbare Person des Heiligen Geistes? Ja, ist es ein unbeschreibliches, unfassbares Wesen? Ist es eine undefinierte Kraft? Es muss ganz schön spannend und interessant gewesen sein, Jesus persönlich erlebt zu haben. Ja, die Menschen, die um Jesus herum gelebt haben, die hatten nie gewusst, was als nächstes wieder geschehen würde. In seinem Dienst gab es nämlich keinerlei Schemen. Hei, was war doch Jesus seinen Jüngern nicht alles? Er hat sie geliebt. Und er ist ihnen als persönlicher Hirte begegnet. Er hat prophetische Wegweisung in ihr Leben hineingesprochen. Er hat sie gelehrt, wie man Menschen heilt, wie man Dämonen austreibt. Und als sie gestresst waren, nahm er sie beiseite und sagte ihnen, hey, ruht euch nun etwas aus. Als sie bedrängt waren von den Schriftgelehrten, hat er sie verteidigt. Er war ihr wunderbarer Beistand. Als der Sturm tobte auf dem See, da hat er sie gerettet. Wenn sie Angst hatten, hat er sie beruhigt. Wenn sie kein Essen hatten und verlegen waren, eine Menge zu versorgen, dann ist Jesus da eingesprungen. Er hat sie gelehrt. Er hat ihnen Ratschläge, er hat ihnen Anweisungen gegeben. Er hat sie in das Übernatürliche hineingeführt. Dort, wo Jesus jedoch gefehlt hatte, da gab es immer wieder Probleme und Pannen. Martha hat zum Beispiel zu Jesus ein bisschen vorwurfsvoll gesagt, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Aber überall, wo Jesus war, da ist gewaltig die Post abgegangen. Da sind gewaltige Dinge passiert. Ja, es musste hyperspannend gewesen sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Seine Gegenwart zu erleben. Wow! Aber eines Tages, als sie sich so richtig an ihren treuen Begleiter, an ihren Lehrer, an ihren Freund und väterlichen, fürsorglichen Jesus gewohnt hatten, da sagte dieser Jesus ihnen so out of the blue, hey Jungs, es ist jetzt bald Zeit, dass ich zurück zu meinem Vater gehe. Und übrigens, ihr seid berufen, meine angefangene Arbeit für das Reich Gottes weiterzuführen. Ja, das war für die Jünger, wie wenn man den Hauptdarsteller in dem Film, den Gott gerade zusammen mit ihnen in Israel über das Reich Gottes drehte, streichen würde. Sie konnten sich nicht ausdenken, dass dieser angefangene Film ohne ihren heißgeliebten Hauptdarsteller auf irgendeine Art und Weise hätte vernünftig zu Ende gedreht werden können. Ja, und kein Wunder, dass ihre Herzen mit tiefer Traurigkeit erfüllt wurden. Sie sind fast depressiv geworden. Ja, das konnte doch nicht wahr sein. Für das hatten sie doch nicht alles aufgegeben, um 3 wertvolle Jahre ihrer kostbaren Jugend hingegeben, um jemandem nachzufolgen, der plötzlich aufstieg und Tschüss miteinander sagte. Weil sie aber wussten, dass Jesus nicht scherzte, fühlten sie sich bald schon wie ein Waisenkinder, die ihres Vaters beraubt worden waren. Aber dann sagte Jesus ihnen, hey Jungs, no panic. Ich werde euch nicht aufs hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Johannes 14, 18. Johannes 16, 7. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, dann käme der Helfer, der Beistand, griechisch Parakletos, nicht zu euch. Aber wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und dann sagte Jesus weiter in Johannes 14, 6, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ja, wenn Jesus davon sprach, dass der Geist Gottes als ein anderer Beistand kommen würde, dann hat dieses Wort anderer im Griechischen eine ganz interessante Betonung. Im Griechischen gibt es nämlich 2 Wörter für einen anderen. Da gibt es erstens einmal das Wort griechisch heteros, was man mit andersartig übersetzen könnte. Ja, wenn du zum Beispiel auf einem Tisch ein Mobiltelefon der Marke Samsung und eines von Apple liegen hättest, dann sind diese natürlich unterschiedlich. Sie sind andersartig im Aussehen, aber auch in ihrer Funktion. Und in diesem Fall wird im Griechischen das Wort heteros, also andersartig verwendet. Und dann gibt es als zweites im Griechischen ein zweites Wort für anders, also allos, was so viel wie identisch oder genau gleich bedeutet. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn nun zum Beispiel auf dem Tisch 2 Mobiltelefone vom Typ iPhone 7 liegen, die zur gleichen Zeit hergestellt wurden, da sind diese natürlich im Aussehen und in der Funktion haargenau identisch. Und im praktischen Einsatz würdest du aber nicht den minimsten Unterschied zwischen den beiden Handys herausfinden, weil sie eben anders, weil sie haargenau gleich oder identisch sind. Es sind zwar andere Telefone, aber sie sind in ihrer Funktion haargenau gleich. Und in diesem Fall wird im Griechischen für das Wort anderes das Wort allos verwendet. Und als Jesus also in Johannes 14, 16 sagte, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, da wird dieses griechische Wort allos verwendet. Mit anderen Worten sagte Jesus also zu seinen Jüngern, hey Jungs, ich gehe jetzt zu dem Vater, aber ich werde euch einen Parakletos, einen Helfer, einen wunderbaren Beistand senden, der allos, der identisch, der haargenau gleich ist wie ich. Zwischen ihm und mir gibt es von der Auswirkung her keinerlei Unterschied. Und so wie ich euch 3 Jahre lang geliebt habe, wird auch der Heilige Geist weiterfahren, euch zu lieben. So wie ich euch geholfen habe, so wie ich euch beschützt habe, auf dem See, in der Not, im Elend, in der Trübsal, da wird euch auch der gleichartige Beistand des Heiligen Geistes helfen. So wie ich euch durch meine Person Heilungen von Kranken und Befreiungen von Gebundenen in eurer Mitte geschehen sind, durch meine Anwesenheit wird der Heilige Geist dasselbe geschehen lassen. so wie ich Menschen von Sünde überführt habe, so wie ich Menschen gerettet habe, wird der Geist Gottes in eurer Mitte dieselben Dinge vollbringen. Seine Gegenwart wird die genau gleichen Auswirkungen haben wie die meine. Und so ist es nicht verblüffend oder verwunderlich, dass die Jünger, nachdem sie den Heiligen Geist dann empfangen hatten, mit Freuden hinausgegangen waren, um zu wirken. Und bald schon stellten sich die gleichen herrlichen Wunder und Dinge in ihrer Mitte ein, wie zur Zeit Jesus, als Jesus noch unter ihnen war. Aber etwas hatte sich ganz markant geändert. Plötzlich erreichen sich diese herrlichen Dinge, die das Reich Gottes offenbarten, nicht nur an einem Ort, zum Beispiel in Jerusalem, sondern gleichzeitig in Samaria, in Korinth, in Rom, in Athen, in Antiochien, auf der Insel Zypern, in Ephesus, in Philippi und so weiter. Und persönlich sehe ich darin einen Teil der Erfüllung der Verheißung, die Jesus gegeben hat in Johannes 14, 12. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Plötzlich gab es also eine Multiplikation von himmlischen Segnungen, die sich mehr und mehr geografisch ausbreitete. Ja, wer ist denn dieser wunderbare Heilige Geist? Die Bibel zeigt uns in Apostelgeschichte 5, 3 bis 4 ganz unmissverständlich, dass der Heilige Geist Gott ist und deswegen hundertprozentig die Eigenschaften Gottes besitzt. Er ist zum Beispiel allgegenwärtig, Psalm 139, 7 bis 8. Er ist allmächtig, er ist allwissend, 1. Korinther 2, 10. Er ist ewig, lesen wir in Hebräer 9, 14. Er spricht an Gottes Stelle, 2. Petrus 1, 20. Und dann schreibt die Bibel dem Geist Gottes göttliche Werke zu. Die Schöpfung ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Gott hat gesprochen und der Geist Gottes hat diese Worte ausgeführt. In 1. Mose 1 lesen wir, wie der lebensbringende Geist Gottes über den Wassern schwebte. Wie lange? Das wissen wir nicht. Vielleicht eine Stunde, vielleicht ein Jahr, vielleicht 1000 Jahre, das wissen wir nicht. Aber genau in dem Moment, wo die Worte Gottes ausgesprochen worden sind, hat der Heilige Geist diese Dinge unmittelbar ins Leben gerufen. In unserem Leben, aber auch in unseren Zusammenkünften, da brauchen wir nicht nur diese Gegenwart Gottes, da brauchen wir nicht nur das Wirken des Geistes Gottes, sondern wir müssen auch sein Wort liebhaben, kennen und aussprechen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir dem Geist Gottes keinen Raum geben, dass er über unseren Leben, über unseren Gebeten, über unseren Projekten schweben und brüten kann, wird sich nie eine göttliche Frucht entwickeln können. Der Geist Gottes ist also Gott, ebenbürtig in Macht, in Herrlichkeit, in Majestät. Er ist nicht weniger Gott als Jesus oder der Vater. Ja, und dementsprechend bringen wir ihm durch unser Leben und durch unsere Haltungen vor allem, hoffentlich den angebrachten Respekt, die gebührende Ehre und eine selbstverständliche Ehrfurcht entgegen. Weiter überführt der Geist Gottes Menschen von ihrer Sünde, von Schuld und vom kommenden Gericht. Der Geist Gottes offenbart uns Menschen, wer Jesus ist. Und dass dieses Stellvertreten für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir versöhnt sein können mit unserem Schöpfer und mit ihm in einer lebendigen, in einer faszinierenden, in einer belebenden Beziehung leben können. Und dann sagt uns die Bibel, dass der Geist Gottes Wohnung in unsere Herzen nimmt, nachdem wir Jesus um Vergebung unserer Sünden gebeten und ihn als persönliche Erlöser in unser Herz eingeladen haben. Sobald wir zu Jesus uns wenden, da offenbart er in uns unsere neue Identität und zeigt uns, dass wir gemäß Römer 8, 15, 16 Kinder Gottes sind. Und dann beginnt er, den wunderbaren Charakter von Jesus in uns wachsen zu lassen. Er beginnt sofort in unser Leben seine geniale Entwicklungshilfe zu betreiben und die Frucht des Geistes, Epheser 5, 22, wachsen zu lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und dann gibt er auch seine Gaben. 1. Korinther 12. Er verherrlicht Jesus durch uns in der Welt. Johannes 16, 14. Und er rüstet uns aus, damit wir effektive Zeugen für ihn sein können. Apostelgeschichte 1, 8. Aber wenn der Geist Gottes auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und das wiederum spricht von der Geistestaufe. Ein in der Apostelgeschichte verschiedentlich erwähntes weiteres Erlebnis mit dem Geist Gottes, das gläubige Menschen erwarten sollen, wie die Jünger das damals am Pfingsten erlebt hatten. Ja, darüber werden wir dann ausführlicher am Pfingsten sprechen. Und weiter zeigt uns die Bibel, dass der Geist Gottes für uns ein Parakletus ist, ein Helfer, ein Tröster, ein Beistand, ein Fürsprecher. Wow! Die Bibel zeigt uns, dass er dieselbe Kraft ist, die in uns wohnt. Das ist die Kraft, welche Jesus von den Toten auferweckt hatte. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass der Geist Gottes eine Person ist. Und wie jede Person einen Verstand hat, hat auch der Heilige Geist einen Verstand. 1. Korinther 2,10. Und wie jede Person einen Willen hat, hat auch der Heilige Geist einen Willen. 1. Korinther 12,11. Und wie jede Person lieben kann, kann auch der Geist Gottes lieben. Römer 15,30. Wie eine Person lehren kann, kann auch die Person des Heiligen Geistes lehren. 1. Korinther 2,13. Wie jede Person führen und leiten kann, kann auch der Geist Gottes führen. Johannes 16,13. Wie jede Person Gefühle hat, hat auch der Heilige Geist Gefühle. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. So kann er zum Beispiel betrübt werden. Epheser 4,30. Markus 3,29 spricht davon, dass der Heilige Geist gelästert werden kann. In Apostelgeschichte 5,3, das warnt uns, dass der Geist Gottes belogen werden kann. 1. Thessalonicher 5,19 spricht davon, dass wir den Geist Gottes dämpfen können, im Sinne wie ein Feuer zum Ersticken gebracht wird. So haben wir also unzählige Hinweise, dass der Geist Gottes eine Person ist, mit der wir in eine lebendige, in eine spannende Beziehung treten können. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 13,13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, wenn Paulus hier von der Gemeinschaft mit dem Geist Gottes spricht, dann dachte er an eine ganz reale, eine ganz handfeste Beziehung, Eine fassbare Gemeinschaft, die reden, die hören, die Austausch beinhaltet. Der Geist Gottes hat ein ganz großes Verlangen, mit uns Gemeinschaft zu haben, mit uns auszutauschen. Drücken wir in unserem Alltagsleben ihm gegenüber diesen Wunsch auch aus? Echte Freundschaft und Gemeinschaft wird dann ausgelebt, wenn ich lerne, das zu lieben, was mein Partner liebt, das zu hassen, was er hasst. Und das geschieht in einer echten Freundschaftsbeziehung nicht aus Druck, sondern aus Liebe, keinerlei aus Zwang. Und schon der Name sagt es, der Geist Gottes ist heilig. Und wenn wir mit ihm echte Gemeinschaft erleben möchten, dann haben wir das Verlangen, ihm nahe zu sein, ihn zu lieben, ihn nicht zu verletzen, ihn nicht zu betrüben durch die Sünde, die er nicht ausstehen kann. Ja, Jesus ist wirklich unsere Gerechtigkeit und Heiligkeit, Gott sei Dank. Aber die Bibel ruft uns auch auf zur Heiligung. Wir sollen der Heiligung nachjagen. Hebräer 12,4, Römer 6,14 und folgende Verse. Und zusammenfasst könnte man die Frage, die Amos gestellt hast, im dritten Kapitel, im dritten Vers jetzt da anwenden. Mögen auch zwei miteinander wandeln? Sie seien denn eins untereinander. Und 1. Johannes 1,7 sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Der Heilige Geist ist eine mächtige, eine kraftvolle Persönlichkeit. Wir haben schon gehört, er schwebte am Anfang über dem Durcheinander, über der Finsternis der Erde. Und dann brachte er eine wunderbare Schöpfung hervor. Er gab Mose die Kraft, als Befreier Israels zu handeln. Er war die Kraft hinter dem Stein, dem Sturm, der das Meer teilte. Er war die Energie hinter dem Stein Davids, der Goliath besiegte. Er ruhte auf Jesus. Und es war diese Kraft, die Jesus befähigt hatte, wie wir das so klar lesen in Lukas 4,18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Da sehen wir also, der Geist Gottes ist eine ganz mächtige, eine ganz kraftvolle Person. Gleichzeitig ist er aber auch eine sanfte, eine liebenswerte, eine höchst sensible Person, die uns ähnlich begegnet, wie wir das im Umgang mit Kindern erleben. Wenn du nämlich ein Kind wehtust, dann wird es von dir fernbleiben. Und wenn du ein Kind liebst, dann wird es deine Nähe suchen, dann wird es deine Nähe begehren. Und der Heilige Geist wird denen nahe bleiben, die ihn lieben und die sich mehr und mehr nach ihm ausstrecken. Der Heilige Geist ist auch wie ein edelmütiger, wie ein adeliger Gentleman. Er betritt dein Zimmer nicht, bevor du ihn nicht dazu einlädst. Er wird sich auch nicht hinsetzen, bevor du ihn nicht darum bittest. Er freut sich, mit dir zu sprechen, wenn du beginnst, ihn einzuladen und mit ihm sprichst. Jesus hat sein Erlösungswerk abgeschlossen. Er sitzt jetzt hoch erhöht zu Rechten des Vaters in der Herrlichkeit im Himmel. Aber der Heilige Geist ist die einzige Person der Dreieinigkeit, die noch nicht abgesessen ist, weil er noch am Wirken ist, hier auf dieser Erde, bis Jesus wiederkommt. Er wohnt in uns und ist uns ganz, ganz nahe, unglaublich nahe. Und doch kann es vorkommen, dass wir ihn gar nicht so richtig wahrnehmen in der Hektik unseres Alltages. Wie würden wir uns fühlen, wenn wir zugeteilt wären, jemandem zu helfen, aber diese Person würde uns einfach tagelang ignorieren und den ganzen Tag kein Wort mit uns sprechen? Ja, wir würden bestimmt traurig werden. Wir würden betrübt werden und irgendwann nicht mehr zum Dienst antreten, weil ja offensichtlich kein Interesse an unserer Gegenwart besteht. Wir werden die Kraft und die Gegenwart des Geistes Gottes dann erfahren, wenn wir immer wieder hingehen, wenn wir uns neben ihn setzen und wenn wir zu ihm sagen: Wunderbarer Geist Gottes, erzähle mir alles über Jesus. Erzähle mir alles über den himmlischen Vater. Ich liebe dich, Geist Gottes. Ich sehne mich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Oh, was für ein Vorrecht. Und ich lade dich ganz neu ein, mein Freund zu sein, mein Führer, mein Tröster, mein Parakletos, mein Helfer, mein Begleiter. Bitte erkläre mir die Bibel. Du hast sie schließlich geschrieben. Schließe mir dein Wort auf. Schenke mir Offenbarung. Ich habe Hunger, es zu lesen. Ich habe Hunger, es besser zu verstehen. Und bitte nimm dich meine Schwachheit an. Lehre mich beten. Lass mich verstehen, welche Anliegen das Herz Gottes bewegen. Und beziehe mein ganzes Leben mit ein in der Verwirklichung deiner Absichten und deiner Pläne. Gemäß der Verheißung von Jesus sollen heute durch dich aus meinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen, hinein in eine dürstende Welt. O Geist Gottes, schleife meine Ecken, schleife meine Kanten ab. Betreibe bitte heute deine Entwicklungshilfe in mir. O, möge dein Leben aus mir herausstrahlen. O, mögen die wunderbare Frucht deines Geistes Realität werden, mehr und mehr in meinem Leben. Und Herr, lass mich heute besonders deine Kraft erleben, dass ich ein Zeuge für Jesus sein kann. Geist Gottes, du hast deine Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Taufe mich heute neu mit dieser deiner Liebe. Oh, bitte lass sie weiterfließen. Ja, Gott hat seine Kinder geehrt, gewaltig geehrt in der Tatsache, dass Gott unsere Körper zum Tempel seines Geistes gemacht hat und er möchte in uns wohnen. Johannes der Täufer, er sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel auf Jesus herabkommen und auf ihm bleiben. Ja, der Geist Gottes ist eine ganz liebenswerte, eine ganz sanfte, eine ganz sensible Persönlichkeit. Und weise Christen gestalten ihr Leben so, dass diese wunderbare Taube nicht aufgescheucht wird, dass sie nicht wegfließt, sondern auf ihnen bleibt. Benny Hinn hat in seinem Buch Guten Morgen, Heiliger Geist wunderbar beschrieben, wie er in diese vertraute Liebesbeziehung, in diese vertraute Gemeinschaft mit dem Geist Gottes hineingewachsen ist. Oh ja, und Gottes Gegenwart manifestierte sich zum Beispiel auch ganz ungewöhnlich stark im Leben von Catherine Kuhlmann. Menschenmassen warteten stundenlang vor der Türöffnung ihrer Versammlungen, um einen Platz im Saal ergattern zu können. Tausende erlebten spektakuläre Heilungen durch ihren Dienst. Viele, viele, viele haben Jesus als ihren persönlichen Erlöser kennengelernt, währenddem sie schweigend, ganz ruhig und still im Publikum saßen. Jemand hat das so beschrieben: Oft war die Gegenwart des Geistes Gottes so spürbar nahe, dass man fast den Rhythmus der Herzen von Tausenden hören konnte, die im selben Takt schlugen. Wow! Und als in New York einmal eine Versammlung für Geschäftsleute beendet hatte, wurde sie durch die Küche zu einem Aufzug geleitet, um den Menschenmassen aus dem Weg zu gehen, die sie bedrängt hatten. Und die Köche hatten keine Ahnung davon, dass draußen im Saal eine Veranstaltung stattfand. Und sie kannten diese Catherine Kuhlmann auch überhaupt nicht. Sie arbeiteten mit ihren weißen Schürzen und Kochmützen und bemerkten nicht einmal, dass Catherine vorbeigegangen war. Aber im nächsten Moment lagen sie alle flach auf dem Boden. So stark ruhte die Kraft und die Gegenwart des Geistes noch auf Catherine. Und Catherine hatte sich der Gemeinschaft und der Führung des Geistes Gottes so richtig bedingungslos ausgeliefert. Und sie sagte: Er ist mein Engster. Er ist mein Persönlichster. Er ist mein Vertrautester. Er ist der am meist geliebte Freund, den ich habe. Und nicht selten schluchzte sie in ihren Veranstaltungen. Und sie bat die Versammlung voller Schmerz: Bitte, 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 betrübt nicht den Heiligen Geist. Er ist alles, was ich habe. Und sie bettelte wie eine Mutter einen Mörder anflehte, ihr Kind doch nicht umzubringen. So bettelte und flehte sie. Oh, entwickeln wir ganz neu ein Verlangen, mit dieser wunderbaren Person konstruktiv zusammenzuarbeiten. Strecken wir uns doch neu danach aus, mit dem Geist Gottes in eine dynamische, in eine faszinierende Gemeinschaft und Liebesbeziehung hineinzuwachsen. Wir möchten dir danken, Geist Gottes, dass du in unser Leben gekommen bist. Du bist uns ganz nahe. Oh, zeige uns, wie der Vater ist. Zeige uns, wie herrlich Jesus ist. Lass uns erkennen, welche Kraft in uns wohnt. Und lass uns die Gemeinschaft mit dir zu vertiefen. Wir möchten dich nicht betrüben, sondern wir möchten dich ehren. Und wir möchten dir die nötige Ehrfurcht entgegenbringen. Danke, dass du uns wehrst, mit dir zu leben. Und mit dir, du wirst den großen Unterschied in unserem Leben ausmachen. Lass diese Beziehung eine ganz neue Dimension bekommen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.